Wir haben ja die letzten beiden Male, habe ich ja einmal über die Gemeinschaft gesprochen, wo wir gesagt haben, wie wichtig es ist, vielleicht gehen wir mal hier an der Seite, wie wichtig es ist eigentlich, Gemeinschaft zu haben, wie förderlich Gemeinschaft ist, dass ich in der Gemeinschaft, also für mich lerne, auch in der Gemeinschaft zu leben. Wir haben gelernt, dass es keine Einzelkämpfer gibt, sondern dass die Gemeinschaft aus verschiedenen Menschen eben existiert. Und jeder von uns seine eigene Kultur hat. Ja, Tilly hat nicht die eigene Kultur wie ich, sondern er lebt ganz anders, als ich lebe. Aber all diese Menschen, wir alle haben ja verschiedene Kulturen. Wir leben zwar in einer Stadt, aber viele Menschen haben eigene Lebenskulturen. Jeder bringt also seine Lebenskultur, die er hat, mit in der Gemeinde hinein. Und das ist nicht immer einfach. Das kann auch manchmal eine Herausforderung sein, weil man gewisse Dinge einfach nicht versteht. Ja? Und dann kommt es zu Spannungen. Und Spannungen müssen auch da sein. Denn wir lernen an Spannungen. Wenn wir nur piep, 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 wir haben uns alle lieb hätten hier, dann würden wir nicht voneinander lernen. Wir würden uns auch nicht gegenseitig kennenlernen, sondern auch nicht gegeneinander tragen lernen können. Denn jeder von uns hat Schwächen. Ich ganz wenig, ihr mehr als ich, aber was soll's? Natürlich nicht. Ich habe noch vielleicht noch mehr Schwächen. Ihr könnt auch mal lachen. Also wirklich, im Gottesdienst darf man auch lachen. Ja, man nimmt viele Dinge einfach zu ernst. Und man lernt auch in der Gemeinschaft auch untereinander tragen, untereinander lachen, untereinander weinen. Das ist ganz wichtig. Das gehört dazu. Und wenn ich in dieser Gemeinschaft bin und in der Gemeinschaft getragen werde, dann kann ich mich öffnen in der Gemeinschaft. Und dann weiß ich, dass das, was Jesus sagt, nämlich kommt. Einer trage des anderen Last. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, auch um ans Ziel zu kommen. Das war der erste Aspekt der Gemeinschaft, zu erkennen, alles das, was wir Christen tun, sollen wir in der Gemeinschaft tun. Also was der Gemeinde fördert, in der Gemeinschaft. Eine Gemeinde existiert nicht nur am Sonntag, sondern auch während der Woche über. Auch in Hauskreisen und in Freundschaftsdiensten, in Freundschaften, mit Spazieren gehen. Das alles gehört zur Gemeinde. Kontakt zueinander zu haben. Und mal ganz ehrlich, wer von euch hat denn noch Kontakt zu mir? Du, ja, du auch. Aber wer denn noch? Der Dolores, Maria, aber jetzt sind wir ehrlich. Wo oder wer war denn mal bei Erika und beim Gottfried besuchen? Oder Ria, Detlef, Jürgen und Martina, Winfried und Mathe, Peter. So, ja, Erhard. Wisst ihr, was ich meine? Es ist nicht nur der Sonntag, sondern Gemeinde, Gemeinschaft ist viel mehr. Viel mehr. Und wenn ich das habe und wenn ich das verstanden habe und das verinnerlicht habe, es ist ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich beginnt, sondern das ist auch ein Prozess, der in mir beginnt. Dann fange ich an, auch mit meinen Freunden, mit meiner Gemeinde, nicht nur am Sonntag gemeinsam etwas zu entwickeln, sondern ich fange an zu beten. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Säule, die wir hatten, worauf eine Gemeinde aufgebaut ist, eine Gemeinschaft aufgebaut ist. Biblische Gemeinschaft aufgebaut ist, ist auf das Gebet. Das Gebet ist der Motor für jede Gemeinde. Peter, kannst du sehen? Ja, ne? Ja, okay. Sag mich, schrei mich an. Ja. Das Gebet ist der Motor der Gemeinde. Und das Gebet bekommt erst dann Wucht und Kraft, wenn die Gemeinde zusammen betet. Es gibt eine Geschichte, da ist Petrus im Knast, weil er der Obrigkeit gesagt hat, wo langläuft. Dann sacken sie ihn ein, schlagen ihn ohne Ende. Die Gemeinde betet für ihn, dass er freikommt aus dem Knast, dass ihm ja nichts passiert in der Kiste. So, und dann betet er und Gott erhört sein Gebet und da schickt Gott einen Engel und holt ihn aus dem Knast raus. Und ihr stellt euch folgende Geschichte vor, die Gemeinde betet inbrünstig und da steht Petrus vor der Tür und klopft an die Tür an, pock, pock, pock. Phoebe, das war damals so eine Dame, machte die Tür auf, machte die Dinge auf, die Luke, erschreckt, macht die Dinge wieder zu und geht in den Saal rein und sagt, draußen steht Petrus. Ich glaube, das ist ein Geist. Und hat er wieder geklopft, dachte, nee, ich bin's doch. Wisst ihr, in der Gemeinschaft ist so toll zu beten und dann erlebt man auch gemeinsam auch Gebetserhörungen. Und man ist total manchmal erschrocken, dass so Gebetserhörungen kommen. Kennt ihr das? Finde ich total toll. Und mir ist heute Morgen noch gesagt worden, dass das Gebet der Gemeinde Personen so trägt, so nach vorne pusht, in der Not, in der tiefsten Not, ja wirklich wie ein Anker wirkt. Wie ein Anker wirkt. Wenn Geschwister, wir nicht füreinander beten und einander tragen, dann geht es uns echt schlecht. Das Gebet ist die Zapfsäule, erste Grad nach oben hin zu Gott. Nach oben hin zu Gott. Das ist so wichtig. Und wir beten immer so darum, oh Gott, jetzt lass doch mal hier ein Wunder geschehen. Und ich sage euch das habe ich so festgestellt. Weißt du, Gott will jeden Tag an uns Wunder tun. Jeden Tag hier Wunder tun, in dieser Gemeinde. Jeden Tag Wunder tun, in unserer Stadt, jeden Tag. Wisst ihr warum? Kann ich ganz einfach. Gott erhört unsere Bitten, wenn die ernst gemeint sind. Jetzt zum Beispiel bete ich darum, dass der Tilly mal einen neuen Mantel kriegt. So, der hat ungefähr meine Größe. Nee, du bist zu groß, du gehst nicht. Winnie ist so ungefähr so. Nee, Nando. Nando ist so groß wie ich. So, Nando hat keine Jacke. So, und Nando sagt, Leute, ich brauche unbedingt einen Mantel. Lass uns dafür beten. Ja, und dann betet die Gemeinde für den Mantel. Herr, schenke doch Nando einen Mantel. Und dann sage ich, nö. Eigentlich brauchen wir gar nicht darum zu beten. Ich habe ja noch oben einen im Schrank liegen. Das ist Gebetserhörung für Nando. Wisst ihr, was ich meine? Oder Mensch, mein Garten sieht so kacke aus. Ja, wer macht denn mal den Garten sauber? Weißt du, haben wir viele junge Leute. Und dann auf einmal sagt er, ja, ich habe auch noch einen Rasenmäher zu Hause. Und schon wird das Gebet erhört. Wisst ihr, Gebetserhörungen sind nicht nur Aktionen, die Gott macht, sondern Gott macht die Aktionen durch mich. Ich bin das Auge Gottes in dieser Welt, wie du auch. Wir sind die Ohren Gottes in dieser Welt. Wir sind die Hände Gottes in dieser Welt. Wir sind die Beine Gottes in dieser Welt. Wenn Menschen Wunder erleben wollen und wenn wir Wunder sehen wollen, hey, dann müssen wir aktiv werden. Wisst ihr, was ich meine? Viele Dinge. Und dann die Megawunder, wie Tote auferwecken und viele andere Dinge, die macht Gott. Aber diese kleinen Wunder in Anführungsstriche, hey, da gibt Gott uns doch jede Menge Möglichkeiten. Und wenn du nur ein Talent hast, ein Talent, liebe Leute, ein Talent war ein ganzes Jahressold damals an einen römischen Soldaten. Ein Talent. Das wären heute 36.000 Euro. Ein Talent. Also Gott ist total verschwenderisch. Und ich glaube, er gibt nicht nur an uns nur ein Talent weiter, sondern mehrere Talente. Hier geht es nicht um Geld, sondern um das, was du kannst. Und wenn du darum betest, Herr, zeige mir, wo ich einsetzen kann, wo ich was tun kann, dann kannst du dieser Gemeinschaft, dann kannst du dieser Stadt etwas geben. Und das Schöne ist, da habe ich mich mit einem Freund drüber unterhalten, die Sache mit der Nächstenliebe. Kann ich meinen Nächsten lieben oder meinen Feind lieben? Die Frage, die mir gestellt worden ist, habe ich mir lange Zeit Gedanken darüber gemacht. Damit bin ich schwanger gegangen. Und letztendlich geht es nicht darum, meinen Feind zu lieben, sondern es geht darum, wie ich verändert werden kann durch Gott. Wenn ich bereit bin, mich verändern zu lassen und ich dafür bete, Herr, öffne mein Herz dafür, für meinen Nächsten, dann bin ich nicht mehr der Akteur, sondern dann nimmt Gott mein offenes Herz dafür und will mich verändern. Die Bereitschaft, mich verändern zu lassen, ist hauptschlaggebend. Wisst ihr, das ist so, wo ich denke, wow, in erster Linie, wenn ich für andere bete oder für andere beten soll, dann geht es sich erstmal in erster Linie nicht um andere, sondern um mich. Weil ich mein Herz öffne für Gott und für meinen Nächsten. So kann Gott in mir durch seinen Geist wirklich Wunder tun. Ja, auch mich auch verändern. Und wenn Gott mein Blickfeld verändert für meinen Nächsten, dann verändert sich auch die Welt. Beispiel. Ich hatte über viele Jahre Probleme gehabt mit einer Person. Und das habe ich auch Mittwochabend auch erzählt. Ich habe genug Zeit, Gott sei Dank. Und das habe ich auch Mittwochabend auch erzählt. Für mich war das Problem gewesen, ich kam überhaupt mit gewissen Dingen von der Person überhaupt nicht klar. War sehr aufmüpfig, sehr laut und ja, noch lauter als ich, müsst ihr mir vorstellen. Und ja, mir gegenüber, obwohl ich nie was getan habe, mir gegenüber sehr, sehr abweisend und ich kam damit nicht klar. Aber ich wollte mit der Person echt Frieden haben wollen. Also, und dann sagt ein Bruder zu mir, mein von der Bibelschule, sagt Andreas, nimm dir ein Blatt Papier, DIN A4 Papier, ist auch für euch ganz wichtig, nimmt euch DIN A4 Papier, schreib alle positiven Dinge, die der Mann hat, auf und bete für diese positiven Dinge. Das habe ich gemacht. Und siehe da, das, was mich geärgert hat an der Person, wurde immer schwächer. Gott hat ja bei der Person nicht geändert. denn das war die Persönlichkeit des Menschen. Aber Gott hat meinen Blick für die Person geändert. Und schon bekam das alles einen ganz anderen Dreh. Ganz anderen Dreh. Die Person heute ist mir liebevoll. Ich kann ihr ganz gut begegnen. Natürlich geht mir manchmal auf den Zwickel, aber ich kann sie ganz bewegen, ganz anders begegnen. Gott macht mit mir etwas. Gott macht mit mir etwas. Und das ist ausschlaggebend. Und mein Blick für meinen Nächsten wird ganz anders. Es geht Gott um dich. Es geht Gott um dich. Und nicht um deinen Nächsten. Es geht nur um dich. Alles das, was Gott macht, ist nur für dich. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben habe. Gott liebt dich dermaßen so viel, dass du gar nicht weißt, wohin mit der Liebe. Es geht Gott nur um dich. Und wenn Gott dich, dein Blickfeld verändert, dann verändert auch dein Blick, dich gegenüber den Nächsten auch anfangen zu lieben. Dann bekommt er einen ganz anderen Dreh. Dann bekommt er ein ganz anderes Bild in deinen Augen. Lasst euch mal darauf ein. So, das war jetzt so die ich wollte nochmal. Jetzt kommen wir zu der dritten Sache. Sag mir mal ein anderes Wort für Beständigkeit. Dauer, Ausdauer, Ausdauer, Treue, Kontinuität. Das Wort Ausdauer gefällt mir sehr gut. Jetzt kommen wir nämlich auch zur Predigt. Paulus gebraucht uns Christen als Sportler. Bei manchen klappt das und bei manchen klappt das nicht. Also so. Und er sagt, dass wir unser Christsein wie ein Sportler sehen sollten. Wenn du jetzt anfängst zu laufen, Sport zu machen, dann kannst du nicht sofort die 42,25 Kilometer joggen, sondern du fängst in Kleinen an zu laufen. Das ist eigentlich bei jeder Sportart ist das so. Und wenn du anfängst zu laufen, dann läufst du intervallmäßig, dann fängst du langsam an und wirst nachher immer schneller und dann kannst du auch nachher mehr Kilometer aufnehmen. Die vierte Säule, oder vielmehr die dritte Säule, sollten wir so betrachten, worum es heute auch geht. Es geht heute um das Wort Gottes, also um, sagen wir mal, um die Bibel. Man braucht, um Verständnis zu bekommen, was in der Schrift steht, was in der Bibel steht, brauche ich Wissen. Das heißt, ich muss mir das aneignen. Das wird mir nicht geschenkt. Sondern das eigne ich mir an durch Lesen, nicht nur durch Lesen, sondern durch eigenes Leben und durch Austausch in der Gemeinde. Und da sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder. Wenn ich anfange, die Bibel zu lesen ohne Korrektur, ohne mich mit Leuten darüber zu unterhalten, was passiert automatisch. Es kann sein, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ich baue mir einen Jesus. Denn man sagt dann, es ist so einfach, das Wort so hinzubiegen, dass es zu meiner Lebensaussage passt. Wenn ich alleine bleibe, wenn ich sage, ich lebe alleine mein Christsein selbst, dann passieren Dinge wie Sekterium. Das heißt, nur meine Sicht der Bibel ist richtig. Nur meine Aussage meines Lebens, das ist richtig. Alle anderen liegen falsch. Und schon passiert etwas, ich werde zum Außenseiter oder ich distanziere mich automatisch von der Gemeinde, weil sie eben nicht meinen Lebensstil führt, eben nicht das führt, so wie ich die Bibel nicht so auslegt, so wie ich sie verstehe. Aber wie ich gerade schon erwähnte, jeder sieht die Schrift von einem ganz anderen Auge. Denn warum? Wie ich gerade sagte, jeder von uns kommt aus einer anderen Kultur. Eine ganz andere Lebenseinstellung. Die eine ist Krankenschwester, der andere ist Lagerarbeiter, die andere ist Rentner, der andere ist Bankier, der andere, was weiß ich. Und jeder guckt auf das Wort Gottes mit ganz anderen Augen, weil er eine ganz andere Persönlichkeit ist. Daher ist es gut, dass wir das Wort Gottes in Gemeinschaft studieren und auch gegenseitig revidieren. Denn es dient, wie du im Anfangsjahr gelesen hast, zur Erbauung und zur Förderung der Gemeinschaft und des meinen eigenen Lebens. Nun ist es so, dass wir lernen müssen, was steht da eigentlich? Und vorweg, dieses Buch besteht aus das Alte Testament und das Neue Testament. Der Peter hat das mal gesagt, das fand ich sehr gut. Das Neue Testament ist die Enthüllung des Alten Testaments. Richtig, so hast du es gesagt. Ja. Und so, das heißt also, all das, was wir wissen müssen zum christlichen Leben, um vorwärts zu kommen, steht also alles in diesem Buch. Was für uns ausschlaggebend ist. Nun gibt es Gemeinden und Christen, wie schon gesagt, das ist jeden hingestellt, so wie er das sieht, die nehmen jedes Wort absolut wörtlich. Absolut wörtlich. Und damit muss man herausfinden, kann man das machen? Und kann ich machen, dass ich jedes Wort, so wie es da drin steht, wörtlich nehme? Wie schon gesagt, es gibt Christen, die machen das, es gibt Christen, die machen das nicht. Ich bin einer, der es nicht macht, der jedes Wort absolut wörtlich nimmt. Denn ansonsten dürfte ich mir Sklaven halten. Zum Beispiel so. Im Philemon schreibt Paulus, am Philemon das ist noch ein Beispiel, sei gut zu deinen Sklaven und zu deiner Frau. Aha. Darf ich mir auch einen Sklaven leisten? Nein, stimmt natürlich nicht. Obwohl heute, wir wollen nicht politisch werden. Und darum ist es so wichtig, tatsächlich zu wissen, was steht da eigentlich? Zu wann für eine Zeit wurde das geschrieben? An wem wurde das geschrieben? Das ist eine ganz wichtige Sache. An wem wurde das geschrieben? Es gab eine Zeit, da durften Frauen in Gemeinden nicht beten. Das müssen wir uns mal vorstellen. Für uns heute nicht nachvollziehbar, also für mich nicht nachvollziehbar. Aber wir kennen das selber noch, dass Frauen nicht beten durften. Aber ich weiß, dass Frauen so toll beten können. Und sind ihre Gebete nicht mehr wert, auch sind nicht genauso viel wert wie das Gebet eines Mannes? Christus hat den Mann und Frau gleichgestellt. Aber das ist so dahergekommen, dass vieles einfach nicht darauf beachtet worden ist, in was für eine Zeit hineingeschrieben worden ist. Heute ist die Frau genau gleichgestellt wie der Mann auch. Und warum soll die Frau nicht genauso beten können wie der Mann? Aber wie schon gesagt, es gibt Gemeinden und Kirchen, wo es nicht so ist, und es gibt Gemeinden, wo es so ist. Jeder muss seinen Weg finden da drin. Aber kommen wir zurück. Die Ausdauer herauszukriegen, Ausdauer aufzubauen, sich im Wort Gottes zurechtzufinden. Und schon gesagt, das kann ich nur in Gemeinschaft. Kann ich nur in Gemeinschaft. Wenn wir die Bibel lesen, zeigt uns Gott auch, wie er sich vorstellt, wie es aussehen kann, wie wir ein Christenleben zu führen haben. Und das ist eine Herausforderung. Das ist nicht immer einfach. Aber diese Herausforderung kann ich nur annehmen, wenn ich in Gemeinschaft auf Ausdauer darauf hintrainiere, dass mir das geschenkt wird. Gemeinsam ans Ziel anzukommen. Gemeinsam das Wort Gottes, die Bibel, zu entdecken und zu forschen. Gemeinsam mich ausrichten zu lassen. Gemeinsam meine Fehler aufdecken zu lassen, wo ich vielleicht falsch liege. Alleine ist das nicht möglich. Alleine laufe ich immer verkehrt. Daher auch diese Eingangsgeschichte, die ich gemacht habe. Mit Frank und mir, als wir wandern waren. Pilgern waren. Wir auch zum Ziel gekommen sind. Sogar schneller, weil wir auf die Schmetterlinge geachtet haben und auf die Schilder geachtet haben, als wenn wir nämlich einfach nur losgelaufen wären. Jetzt komme ich zurück zu der Geschichte. Gott schenkt uns in seinem Wort Richtungsmerkmale. Wie wir uns zu verhalten haben in dieser Welt, wie wir uns zu verhalten haben untereinander. Wenn wir das nicht einhalten, dann verlaufen wir uns einfach. Es ist, als Christ zu leben, ist nicht einfach. Als Christ zu leben, ist nicht einfach. Wir sind verschiedenen Herausforderungen, verschiedenen Herausforderungen gestellt. Es ist nicht einfach. Es gibt nicht nur himmelhoch jauchzen und so. Es gibt auch zu Boden betrübt. Es gibt auch dunkle Zeiten, richtig dunkle Zeiten, miese dunkle Zeiten, depressive Zeiten. Und da schenkt uns Gott in seinem Wort etwas. Fürchte dich nicht. Ich kenne dich. Ich kenne dich bei deinen Namen. Du bist mein. Das sagt er 365 Mal. Wisst ihr das? Er sagt 365 Mal, jeden Tag einmal zu mir. Wenn man das mal tut, 365 Mal. Fürchte dich nicht. Ich kenne dich bei deinem Namen. Du bist mein. Dein Name ist in meine Handfläche reingeschrieben. Gott hat deinen Namen jeden Tag vor Augen. Und wisst ihr, was Tolle ist, wenn ich mich mit einem Bruder hinsetze oder mit einer Schwester hinsetze und die mich an den Arm und sagt immer, ich bin bei dir. Gott ist da. Er sitzt mitten hier drinnen im Raum, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber wie soll ich das wissen, wenn mich keiner aufklärt? Wie soll ich das wissen, wenn keiner sagt, Andreas, da steht doch deine Bibel, vertraue Gott, ich bin auch da, ich gehe mit dir da durch. Wir müssen das Wort Gottes, so wie es ist, was Gott uns sagt, unwahrscheinlich ernst nehmen. Wir müssen es ernst nehmen. Wir müssen danach leben. Dann kommen wir gemeinsam ans Ziel. Kommen wir gemeinsam ans Ziel. Der eine schneller, der andere viel später. Aber wir kommen an. Wir kommen an. Es dient uns zur Erbauung. Es erquickt uns. Wisst ihr, zu wissen, dass er da ist, hier, jetzt in diesem Raum, kann uns nur mit Freude erfüllen. Kann uns zum Tanzen bringen. Kann uns zum Lachen bringen. Zu wissen, ich kann mich in jeder Zeit an einen Bruder wenden oder an eine Schwester wenden, mit dir über meine Probleme reden, wenn das Vertrauen da ist. Wenn das Vertrauen aufgebaut ist, also auch ein Vertrauensaufbau muss auch aufgebaut werden. Vertrauen ist nicht immer sofort da, bitte. Sondern man muss ja auch Ausdauer Vertrauen aufbauen, Kontinuierlichkeit aufbauen. Das gehört alles dazu, zur Gemeindeentwicklung. Aber zu wissen, weil Gott das sagt, ich bin mitten unter ihnen. Ich bin da. Zu wissen, wenn ich mich mit Detlef unterhalte oder mit Peter unterhalte oder mit Jürgen unterhalte, ist egal, oder mit Dolores, ist egal wem, dann rede ich mit Gott selbst. Ich sage immer, du, können wir gemeinsam beten. Wisst ihr, dann betet nicht nur Dolores mit mir, sondern betet auch Jesus mit mir. Sag ich, ist das eine Spinnerei? Nein, ist keine Spinnerei. Als Petrus so hochfahrend war und er mit Jesus die ganze Welt retten wollte, und der Herr, wenn alle dich verraten, wenn alle gehen, ich bleibe da. Wisst ihr, was Jesus sagte? Nicht eher der Hahn gekräht hat, sondern vorher sagte er nämlich auch was. Petrus, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus betet für uns. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist der, der unsere Gebete vor Gott trägt, in einem Seufzen, was wir gar nicht vorstellen können. Aber wer soll ich das wissen, wenn ich die Bibel nicht kenne, wenn ich sein Wort nicht kenne? Das ist eine ganz wichtige Sache. Gemeinsam das Wort Gottes entdecken. Gemeinsam ans Ziel zu kommen. Gemeinsam uns zu revidieren, gemeinsam uns aufzubauen, zu ermuntern, gemeinsam Freude zu haben. Das alles steckt hier in diesem Wort Gottes drin. Hast du Lust darauf? Darf ich mal eine ganz persönliche Frage stellen? Wir sind ja alleine, wir beide. Machst du tägliche Bibellese? Ich muss jetzt keine Antwort geben. Wie oft betest du mit deinem Partner, der zu Hause sitzt bei dir? Hast du jemanden, mit dem du betest im privaten Bereich? Hast du einen Freund oder eine Freundin? Hart, ne? Denk mal drüber nach. Wir Christen brauchen einander, auch wenn wir uns manchmal nicht riechen können. Dann ist so. Wir brauchen einander, weil wir sonst nicht ans Ziel kommen. Wir sind gegenseitige Trainer. Ich möchte euch kein schlechtes Gewissen einreden, wirklich nicht. Ich möchte euch einfach nur sagen, dass es darauf ankommt, dass ihr erkennt, wie wichtig es ist, sich im Wort Gottes auszukennen. Paulus sagte mal, stehe jeden Menschen, der dich nach deinem Glauben fragt, Rede und Antwort. Das habt ihr bei mir in der Bibelschule auch kennengelernt, damals in Essen. Dolores mit in der Bibelschule damals auch, stehet jeden Rede und Antwort, der euch nach eurem Glauben fragt, das sagt Paulus. Und die Leute wollen was von unserem Glauben hören. Sie wollen nicht nur hören, sondern sie wollen sehen. Sie wollen schmecken, sie wollen anpacken, unseren Glauben. Wir haben einen Glauben, der lebbar ist. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, da muss man auch sagen. Aber gemeinsam etwas Neues zu entwickeln, gemeinsam neue Ziele auszuloten, das Ziel ist Jesus, aber gemeinsam auszuloten, wie wir gemeinsam dahin kommen, gemeinsam die Brücke schaffen, gemeinsam die Schwierigkeiten durch den Alltag durchkommen und allen drum und dran, das ist Gemeinde. Das ist Gemeinde Gottes. Das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. In diesem Raum ist Jesus zu Hause. Auch zu Hause bei dir. Der ist nicht nur hier zu finden, sondern auch bei dir zu Hause. Ist dein Zuhause eine Gemeinschaft? Das spiegelt auch nach Hause rein. Wann hast du letztes Mal Freunde eingeladen, Leute eingeladen, zu zeigen, wie gut Gott ist? Davon ist die Bibel voll. Aber wer wissen, wenn ich das nicht weiß, was da steht, wenn mich keiner anleitet. Ich wünsche dir, dass du dir eine Überschrift setzt für die kommende Woche. Dass du sagst, Herr, ich will Ausdauer haben. Schenke mir, dass ich wirklich jeden Morgen, wenn es nicht nur einen Vers lese in der Bibel, nur einen Vers, lass den Fernseher morgens aus. Da sudelt dich nur voll. Lass das Radio aus, da kannst du später anmachen. Finger weg vom Handy. Finger weg vom Handy. Mach dich nur dusselig im Kopf. Nimm das Wort Gottes. Fang mit einem Satz an. Ich gebe dir einen Tipp, womit du einsteigen kannst. Johannes Evangelium. Kapitel 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Wow. Und hier können wir noch zum anderen. Jesus Christus bezeichnet sich als das Wort des lebendigen Gottes. Er ist das Wort. Alles das, was Jesus sagt, alles das, was Jesus sagt, ist unumstößlich, ist zeitlos, unbegrenzt. Was ein Paulus sagt, was ein Petrus sagt, was ein Johannes sagt, muss man immer mit dem Spiegel der Geschichte betrachten. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Dieses Buch ist 2000 Jahre alt. Insgesamt 6000 Jahre alt. Was Jesus sagt, ist unumstößlich. Daran halte fest. Und wenn Jesus sagt, ich kenne jegliches Haar auf deinem Haupt, ich habe ja kaum noch Haare, ja, aber ich kenne jegliches einzelne Haar auf deinem Haupt, dann stimmt das. Ich weiß um alles, was dich bedrückt, dann stimmt das. Ich weiß um alles, was dich quält, dann stimmt das. Und warum weiß er das? Weil er selbst Mensch war. Jahwe wurde Mensch. Und er wurde erfunden, er wurde gefunden wie ein Mensch. Er litt wie ein Mensch. Er hat gelernt, wie es ist, gehorsam zu lernen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist keine Erfindung von mir, sondern steht in dem Hebräerbrief, im 4. und 5. Kapitel. Jesus lernte gehorsam an dem, was er litt. Hast du das gewusst? Das weiß man und lernt man, wenn man sich damit auseinandersetzt. Wenn man Brüder und Schwestern fragt, dann lernt man das. Jesus hat genauso gelitten wie du und ich. Er weiß, was mit dir los ist. Er ist kein Buddha, der irgendwo abgehoben rumfliegt oder irgendein anderer Indianer. Und nun zum Schluss ein Bild. Und fertig jetzt gleich. Ist nur ein Bild. Bitte nur ein Bild. Es nagelt mich darauf nicht fest. Buddha, Mohammed und Jesus sitzen auf einer Wolke. Unten auf der Erde sitzt ein Mann, der Lebensnot hat, den es so schlecht geht. Und er schreit zu Buddha. Hey Buddha, helf mir aus meiner Not, in der ich bin. Helf mir, dass ich eine klare Sicht bekomme für mein Leben, dass ich mit meinen Schuldgefühlen, die ich habe, umgehen kann. Ich nehme die Last von meinem Herzen. Und Buddha antwortet dem Mann. Bild nur. Und Buddha antwortet dem Mann und sagt, hör mal, du musst reinleben. Du darfst das nicht essen, darfst das nicht trinken. Du musst gucken, dass du immer ein guter Mensch bist, immer ein guter Mensch bist. Und wenn du 7-mal wiedergeboren wirst, dann hast du vielleicht die Chance, ins Nirvana überzugehen. Der Mann versucht das, aber merkt, das schafft er nicht. Das schafft er einfach nicht. Immer wieder fällt er hin. Immer wieder sind seine Probleme, sein Alkoholproblem, seine Drogenprobleme, seine Gewaltausbrüche, sein Fremdgehen, seine pornografischen Dinge, all das macht ihn bekloppt. Er kommt nicht davon weg, aber es bringt ihn um innerlich. Es bringt ihn innerlich um. Sein Herz zerreißt. Und dann nichts hilft, auch nichts, gar nichts, auch nicht sich an eigenen Haare zu ziehen, um aus dem Sumpf rauszukommen. Nichts passiert. Er steckt fest, weil die Schuld ihn nur noch auffrisst. Und desto mehr er zappelt, desto mehr fängt er noch lauter an zu schreien und bürgt. Jesus, helf du mir doch endlich, Jesus! Und dann sagt Jesus zu ihm, immer, warum bist du denn so laut? Und er dreht sich um und er steht neben ihm im Sumpf, im Dreck, Jesus. Nicht weit weg, sondern direkt neben ihm. Direkt neben ihm. Und Jesus sagt, ich habe deine Schuld getragen, gib sie mir. Ich trage sie jetzt. Ich trage sie. Und du musst nichts Religiöses machen. Und alles das, was du tust, tu aus dem reinen Herzen raus. Denn ich liebe dich nicht, weil du echt toll bist. Du bist toll, deswegen liebe ich dich. Du musst bei mir nicht besser werden. Du musst bei mir nicht besser werden. Nicht besser werden. Ich nehme dich auf in Gnade, weil ich dich so toll finde. Und wenn du verändert werden möchtest, du, dann komm zu mir. Ich mache das. Alleine schaffst du gar nichts. Das ist der Unterschied zwischen unserem Glauben und anderen Religionen. Mein Messias, mein Messiah, mein Yeshua, mein Gott ist neben mir. Er ist in mir. Er ist hier. Er ist in dir. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Und du hast nichts anderes zu tun, als nur zu sagen, ja. Auch wenn du ein alter Hase bist im Glauben oder meinst das zu sein, denk mal drüber nach. Alles das, was ihr tut, tut aus reinem Herzen heraus und nichts, weil ihr es machen müsst. Denn das ist Religion. Und Religion führt uns dahin, wo wir nicht hingehören. Nämlich weg vom Ziel. Ich wollte euch die Geschichte einfach mal mitgeben. Dein Ja zu Jesus, dein Ja zu Jesus, auch als alter Hase, dein Ja, du kannst es jederzeit neu erneuern. Dein Ja zu Jesus ist ein Ja zu einem neuen Weg und ein Ja zu seiner Gemeinschaft. Das muss nicht diese Gemeinde sein. Will ich da gar nicht sagen. Sondern es kann auch eine Kirche sein, eine evangelische Kirche sein, wo du hingehörst. Oder eine katholische Kirche, weiß ich, wo Gott dich haben möchte. Aber Gott, Jesus will dein Herz. Und wo kann ich mich so richtig ausleben? Ich kann mich richtig in meinem Glauben ausleben, auch in Gemeinschaft. Mit meiner Schwester. Mit meinem Bruder. Das wollte ich euch einfach mal so mitgeben. Wort Gottes ist Jesus an sich selbst, der lebendige Wort Gottes. Und er hat uns zwar ganz Tolles auch hinterlassen, nicht nur uns als Gemeinde, sondern auch seine Bibel oder vielmehr sein Wort, was hier drinnen steht. Und da möchte ich euch für einladen, dass ihr wirklich den Mut habt, ja, das neu kennenzulernen, dieses absolut geile Buch. Und ihr werdet merken, wie viel Spaß man da drin hat, wenn man gemeinsam miteinander forscht. Amen.